Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin, lieber Christian.
Hi, Thomas.
Grüß dich.
Hi. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Wie bist du rübergekommen?
Ach, ich habe pünktlich um 23:45 schon geschlafen.
Deine Familie hat dich schlafen lassen, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Die haben auch alle geschlafen. Also ich war nicht der Letzte, der ins Bett gegangen ist, aber wahrscheinlich, fast der Erste. Nee, stimmt nicht, ist alles falsch. Also ich bin auf jeden Fall vor 23:45 nicht als Letzter ins Bett gegangen. So, vielleicht aber als einer der Ersten dann geschlafen, ich weiß nicht genau. Nein, zu meiner Verteidigung, ich bin ja Frühaufsteher und sowohl am Silvestertag bin ich sehr früh aufgestanden und auch am Neujahrstag, weil, ja, mussten Skifahren gehen.
Auch nicht schlecht. Wir waren im Emsland auf einem schönen Campingplatz und haben da Weihnachten und Silvester verbracht und hatten es relativ ruhig. Die Niederlande hat sich ja entschieden, ab dem nächsten Silvester-Neujahr auf Feuerwerk zu verzichten, zumindest auf Privates. Mhm. Und wir sind da direkt in der Nähe der niederländischen Grenze und wir wissen von früheren Besuchen, in Niederlanden gibt's halt die Tradition des Kabitschießens. Da werden dann irgendwelche Behälter, Milchkannen gerne genommen, mit Kabit befüllt, irgendwie Wasser drauf, Deckel drauf und dann explodieren die Dinger. Saugefährlich, schweinelaut. Okay. Tatsächlich ist das weniger gewesen. Es gab subjektiv weniger Feuerwerk, auch wenn die Presse gesagt hat, dass in den Niederlanden viel mehr los war als zu anderen Silvestern. Und das war sehr angenehm. Insgesamt war es sehr ruhig und das hat mich sehr gefreut.
Ja, und deine Mitbewohner wahrscheinlich auch.
Ja, vor allem meine Vierbeinigen.
Genau. Ja, die meine ich. Ja.
Die anderen weiß ich nicht. Sehr schön. Ja, sehr wie gut. Bist du beruflich ins neue Jahr gekommen? Welche Themen bewegen dich im Moment?
Ja, ich habe tatsächlich seit Anfang des Jahres bin ich ganz fleißig an Tätigkeitsberichten. Also das ist auch mein Thema für heute.
Ach, cool.
Tätigkeitsberichte der Datenschutzbeauftragten. Einmal gibt's ja die Landesdatenschutzbeauftragten, die müssen aus gesetzlichen Vorgaben heraus, jetzt muss ich kurz spicken, Artikel 59 DSGVO, einen jährlichen Tätigkeitsbericht abgeben. Und dann gibt's natürlich die Tätigkeitsberichte der Datenschutzbeauftragten, der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, so wie wir das sind. Und ja, das mache ich jetzt. Also ich habe die tatsächlich nicht alle immer am Jahresende oder auf das Jahresende gelegt, also so ein bisschen verteilt. Aber da bin ich dran und ich bin gut in der Zeit, sagen wir es so.
Okay. Müssen die Betrieblichen auch, aus deiner Sicht?
Nee, müssen nicht. Also es ist nicht gesetzlich, aber ich habe das tatsächlich für mich so geregelt. Also ich nehme das oder ich gebe das, meine Kunden und wir vereinbaren das in dem Vertrag. Das heißt, meine vertragliche Pflicht ist es, einen jährlichen Tätigkeitsbericht zu verfassen. Mhm. Und das mache ich natürlich. Das ist zwar umfangreich, aber es ist auch ein bisschen was zu lesen. Aus meiner Sicht lohnt sich das. Ich weiß nicht, aus Sicht mancher Kunden oder Ansprechpartner vielleicht nicht. Aber es ist immer eine gute Gelegenheit, zurückzublicken, vorauszuplanen, was ist passiert, was sollten wir nächstes Jahr machen, was sollten wir dringend machen, dringende Empfehlungen, was ist passiert, nicht passiert, wieder nicht passiert und so weiter. Und naja, jetzt hörst du schon ein bisschen raus, es ist teilweise vielleicht auch nicht frohe Botschaft, die man da überbringt, aber ja, objektiv gesehen aus meiner Sicht nötig, einfach für die Planung. Was kann man machen, was muss man besser machen und vor allem auch ein bisschen zur Entlastung natürlich, also meine Entlastung als Datenschutzbeauftragter. Also man kann dann eben natürlich darüber noch diskutieren, war das jetzt so oder so, ja, also gibt schon auch mal so unterschiedliche Ansichten, aber dann kann man ja nochmal dann nachschauen, wie das dann war, Notizen, Mailverkehr, wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen könnten Aufsichtsbehörden ja auch in irgendwelchen, ich nenne es mal, datenschutzrechtlichen Verfahren darauf zurückgreifen, also das sozusagen als im Rahmen der Nachweis- und Rechenschaftspflicht dann heranziehen und da reinschauen. Und ja, von dem her ist das eine gute Gelegenheit, das da nochmal klarzustellen, was passiert ist. Ja.
Spannend. Ich sehe das völlig anders, aber ich finde es
gut. Echt? Ja, also so cool. endlich mal ein Diskurs hier. Ja, erzähl.
Also es gibt hier keine Tätigkeitsberichte. Ich schreibe in keinem meiner Mandate einen jährlichen Tätigkeitsbericht.
Okay.
Ich biete das auch aktiv meinen Kunden nicht an. Und die wenigen, die in der Kennenlernphase auf mich zukommen und dann sagen, ja, machen Sie auch einen jährlichen Tätigkeitsbericht, den erkläre ich, dass ich das nicht mache. Mehrheitlich ist das eine Leistung, wo ich bei meinen Kunden, die zahlen ja Geld dafür, es ist ja meine Arbeitszeit, und sozusagen, ich bin ja Tagelöhner an der Stelle. Ja. Und es ist regelmäßig nicht gefordert, aus unterschiedlichen Gründen. Und die machen es vielleicht etwas klarer. Kunden, der normale Kunde hat eine gewisse Aktivität, das heißt, man steigt in das Mandat ein, man macht ein erstes Audit, man hat eine To-Do-Liste, die sich daraus ergibt, man trifft sich monatlich mindestens oder dann auch für Arbeitstermine, man tauscht den Status aus, ich mache Statusberichte in den Projekten, die ich mache, das könnte man sagen, okay, das ist ja fast wie ein Tätigkeitsbericht, aber das ist halt in einer Projektorganisation und nicht im Jahrestakt, sondern passend zum Projekt. Und damit behaupte ich, sind die gut versorgt. Der Jahresbericht on top, der hat zwei Effekte, nämlich ich habe ihn teilweise im Projektbericht schon drin. Und zum anderen, an den Stellen, wo ich einen Kunden in den Tätigkeitsbericht reinschreibe, dass er noch offene Baustellen hat, vielleicht habe ich viel zu sehr für große Industriekonzerne gearbeitet, wo dann die Staatsanwaltschaft auch schon mal Durchsuchungen macht, aber den Kunden, den drücke ich ein Beweismaterial gegen sie selber aufs Auge. Das mache ich nicht. Das heißt nicht, dass ich mit denen nicht kommuniziere und ihnen sage, dass sie Mängel haben und dass wir jetzt mal bitte dran arbeiten müssen, aber das sind die Mängel des Kunden. Ich vertrete die Ansicht, es reicht, wenn ich das in meiner Beratung, vielleicht auch auf der Tonspur, vermittle. Es gibt keinen Anspruch, dass ich das beweishaft festhalten muss, um sozusagen meinen Hintern in Sicherheit zu bringen, falls die Aufsichtsbehörde dann mal sagt, Kunde, du hast das nicht gemacht. Was natürlich sein kann, ist, dass jetzt Kunden theoretisch auf die Idee kommen, die kriegen Bußgeld von der Aufsichtsbehörde und werfen mir dann vor, dass ich meinen Beratungsauftrag nicht gefolgt habe. Hatte ich noch nicht. Also dafür mache ich das Business so lange. Nee,
hatte ich auch noch nicht.
Die Mühe macht sich keiner. Ich kenne auch auf dem Markt erstmal keinen Fall, sozusagen auf dem Rechtsmarkt, wo das in der Form passiert ist. Und das spare ich mir und meinen Kunden. Dann gibt's die anderen Kunden, letzter Fall, die nach der ersten Phase eigentlich sich wieder schlafen legen und sagen so, okay, das ist okay für uns, den Zustand wollen wir halten, aktive Entscheidung, die dokumentiere ich in der Regel auch, die informiere ich dann über Newsletter immer wieder mal über aktuelle Ereignisse, die triggere ich auch, wenn ich meine, hey, wir müssen doch jetzt einfach nochmal gucken, ob das alles noch aktuell und richtig ist, die bekommen aber auch keinen Tätigkeitsbericht, weil Stichwort Beweismaterial schaffen, damit tue ich meinen Kunden nicht unbedingt einen Gefallen. Natürlich könnte ich das als Treiber nehmen für meine vertrieblichen Aktivitäten, dass der Kunde jetzt aus dem Pötten kommt, dass ich vor allen Dingen angestellte Geschäftsführer in Handlungszwang bringe. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ich komme mit der anderen Methode weiter. Also ich spreche ja trotzdem mit denen. Ich schreibe nur nicht Jahresberichte.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also das ist einfach so ein Abschluss und tatsächlich, oder ich sitze da jetzt nicht tagelang und schreibe nochmal alles zusammen. Also im Endeffekt ist es ähnlich wie bei dir. Ich fasse das, was sowieso passiert ist, nochmal zusammen. Ja. Welche Hinweise ich gegeben habe, welche internen Themen es gab. Es ist teilweise auch in den Organisationen so, dass ja nicht immer alles bis nach oben eskaliert. Das heißt, die Geschäftsführung kriegt diesen Tätigkeitsbericht, hat aber, ich nenne es jetzt mal das Datenschutztagesgeschäft, an, weiß nicht, Fachbereichsleitung, Fachverantwortliche, Koordinatoren, wie auch immer, abgegeben. Und ja, da findet der Datenschutz dann statt. Und so ein bisschen Resümee ziehen, das finde ich tatsächlich, das hilft, wenn man im Nachhinein dann mit der Geschäftsführung bespricht, also gerade auch dann für die Planung des nächsten Jahres, wo muss man denn in Organisationen nachstellen oder nachschärfen, wo hat es denn nicht so geklappt? Das ist nicht unbedingt, so wie du sagst, Beweise für die Staatsanwaltschaft, also jetzt mal in Anführungszeichen, ich weiß, wie du es gemeint hast, sondern einfach, ja, objektiv, wo kann man denn was verbessern? Also ganz klassisch im PDCA-Zyklus sozusagen.
Ja. Ja. Also da gibt es nichts gegen einzuwenden in der Sache. Ich mache es halt eben sozusagen nicht im Jahresrhythmus mit einem formalen Bericht, sondern ich finde andere Wege, die zu meinen Kunden passen. Und es bleibt immer natürlich ein Rest an Unternehmen übrig, die dann am Ende auch trotz Hinweise, trotz Anschiebeversuche sagen, ach, das interessiert uns alles nicht, wir haben gerade Wichtiges zu tun. Und irgendwann sagen sie vielleicht auch gar nichts mehr, sondern bezahlen dann im Zweifelsfall auch noch nur noch mal irgendwie die monatliche Rechnung. Das kommt leider im Einzelfall auch schon mal vor. Die Kunden dünnen aus, die verschwinden irgendwann. Die haben einfach irgendwann auch keine Lust mehr auf die Rechnung von irgendwelchen monatlichen Grundkosten, wo sie dann zahlweise sagen, ja, wir kriegen ja nichts dafür. Ja, ich laufe euch ja hinterher, ihr wollt ja auch nichts tun. Und die verschwinden also schrittchenweise aus meinem Kundenstamm heraus. Und die Mehrheit meiner Kunden macht halt einfach aktive Beratungsmandate aus, die jetzt unter anderem natürlich auch noch teilweise getriggert werden durch das Thema NIS2 und Informationssicherheit. Aber dazu habe ich dann gleich auch noch ein eigenes Thema mitgebracht.
Ja, mach doch direkt weiter. Ich glaube, mein Thema ist damit ausreichend besprochen.
NIS2. Bekannterweise haben wir das Nikolausgeschenk vom 6.12., nämlich ein NIS2-Umsetzungsgesetz. Dann habe ich in meiner Kundschaft die Unternehmen nochmal getriggert, die das jetzt aus meiner Sicht betrifft, die sich dazu Gedanken machen sollten oder schon gemacht haben. Und ich weiß, wie sie sich dann entsprechend eingestuft haben. Nachteil war natürlich, dass man dann ab dem Zeitpunkt sich noch nicht registrieren konnte als Unternehmen nach dem neuen Prozess beim BSI.
Im Dezember.
Im Dezember, 2025, genau. Das ging erst ab dem 6. Januar, glaube ich, war es.
Ich meine, es war jetzt vor ein paar Tagen erst, ja.
Was ich gemacht habe, ich habe meine Kunden darauf aufmerksam gemacht, bitte legt euch vorher ein Unternehmenskonto an, weil wenn das am 6. Januar freigeschaltet wird, das Erste, was das BSI haben möchte, dass ihr euch authentifiziert. Und wenn ihr dann irgendwie ein Unternehmenskonto einrichtet mit Elster und Co., dann kann es einfach sein, dass ihr dann noch 2 Wochen braucht, bis ihr die Zugangsdaten bekommt. Und dann seid ihr ein bisschen spät dran. Das war ein Thema. Ja, und dann haben jetzt erste Unternehmen sich auch registriert oder haben nochmal geprüft, wollen wir uns registrieren? Nee, wir sind der Meinung, wir fallen nicht darunter. Mhm. Das ist die eine Seite, die passiert ist. Und worauf ich natürlich gewartet habe, ist vor allen Dingen aufgrund, ich sag mal, meines Kundengewerschnitts. Ich habe viele Kunden, die sind eher im Bereich indirekt betroffen, weil sie Zulieferer sind, weil sie zum Beispiel IT-Dienstleistungen erbringen für Unternehmen, die unter NIS2 dann jetzt schon oder auch, also beziehungsweise damals schon und auch jetzt mit dem neuen Gesetz darunter fallen. Und was ich da beobachten konnte, ist, dass es dann bei denen einige Unternehmen gab, die etwas sensibler waren. Die haben also auch schon im letzten Jahr angefangen mit Blick auf das Umsetzungsgesetz Fragebögen, die waren aber sehr kurz, rund zu schicken. Das waren dann eher so E-Mails im Sinne von, das Thema NIS2 kommt auf uns zu, wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet?
Moment, die Lieferanten, also deine Kunden als Lieferanten.
Die haben das bekommen.
Ah, die haben das bekommen.
Die da Unternehmen,
die von deren Auftraggebern das bekommen.
Genau, Auftraggeber haben ihre Dienstleister, also Lieferanten im Sinne von Dienstleistungslieferanten, in der Regel weniger Warenlieferanten, kontaktiert und einfach schon mal vorgefühlt, ob die das Thema auf dem Schirm haben, ob sie sich selber einschätzen, dass sie unter das Gesetz fallen oder auch nicht. Und das war eher etwas, was so langsam über das Jahr, über die Jahresgrenze geplätschert ist. Da ist dann tatsächlich beim Jahreswechsel nicht mehr viel passiert. Und ich habe damit gerechnet, dass jetzt mit dem Jahreswechsel einfach schon initial viel mehr Unternehmen so diese üblichen hässlichen Fragebögen bekommen zum Thema Informationssicherheit. Und ich muss sagen, ich kann das gerade nicht beobachten. Ich sehe das nicht.
Also ich sehe Einzelfälle. Also ich kann das bestätigen.
Aber nicht flächig.
Ja, also ich habe tatsächlich, ich weiß von einem, aber flächig definitiv nicht. Nee, ja. Also oder ich habe es noch nicht mitgekriegt. Aber ja, kann ich bestätigen, dass damit hätte ich auch viel, viel, viel mehr gerechnet.
Ja. Umgekehrt, was ich beobachte, ist, es gibt viel mehr Anfragen zum Thema Informationssicherheit, mehr Unternehmen, die jetzt als potenzielle Neukunden sich melden und sagen, wir würden uns dahingehend gerne beraten lassen, die gerne ein Erstgespräch haben möchten, die erstmal verstehen wollen, worum geht's denn hier überhaupt? hätten wir drüber vor einem Jahr oder so drüber sprechen sollen, aber es werden wieder welche wach und das werde ich als positives Signal. Also das Umsetzungsgesetz hat nochmal wachgerüttelt, auch der Presserummel, zumindest in der Fachpresse darum, hat wachgerüttelt und ich sehe schon sehr deutlich, dass es jetzt weitere Unternehmen gibt, die sich bemühen. Ich sehe aber auch eine ganze Reihe in meinem Netzwerk, die schlafen weiter und warten wahrscheinlich darauf, dass sie gemusst werden.
Aber Kopf in den Sand sehe ich auch viele. Also
das meine ich, ja.
Ja, also das eine ist jetzt bewusst oder und auch unbewusst. Also die eben generell bei Compliance den Kopf im Sand haben. Das gibt's. Ja. Und das weiß nicht, wo du gerade bei dem Thema bist, hast du schon ein bisschen angesprochen. Funktioniert das?
Was meinst du genau, funktioniert?
Kopf in den Sand bei Compliance. Also ist ein bisschen provokant gefragt, ich gebe es zu, aber...
Also es kann funktionieren, solange man nicht nur den Kopf im Sand hat, sondern auch den restlichen Körper, sprich nicht so viel Außenwirkung hat. Es gibt Unternehmen, wo ich mich, also zu denen ich seit teilweise schon zweistellig Jahren Kontakt habe, wo ich mich bis heute darüber wundere, dass sie nie auffällig geworden sind, weil auch immer wieder irgendwelche Dinge schief gehen und da muss man doch mal eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde machen, Stichwort Datenschutzvorfall und okay, das melden wir jetzt mal. Nee, die anderen drei Sachen, die melden wir aber nicht. Das tragen wir, das Risiko. So in der Art. Ja, wo ich dann denke, oh Mensch, das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis es da so richtig knallt. Aber es knallt nicht. Also ich behaupte, das ist Lebenserfahrung. Ich habe ja früher mal geraucht. Das ist so wie, wenn mir einer erzählt, rauchen ist nicht schlimm. Ich rauche seit 80 Jahren. Ich bin jetzt, was weiß ich, 95. Dann denke ich, gut, als 95-Jähriger wäre mir das auch egal.
Dann wirst du auch nicht mehr aufhören.
Also es gibt Einzelfälle, wo es einfach nicht knallt, obwohl man aus der Theorie heraus damit rechnen muss. Und da scheint es irgendwie zu funktionieren. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen. Ich hätte Angst davor.
Ja gut, manchmal knallt halt dann bei manchen mehr, früher mehr. Anderen weniger und später. Ja. So in der Art. Ja, nee, ich habe es schon gesagt, provokant gefragt. Ich kenne solche Situationen oder solche Unternehmen auch oder dieses Verhalten. Das wird natürlich auch verstärkt, ganz konkret, dadurch, dass in manchen Bereichen auch gar nicht so die Kontrollen stattfinden, wie es, ich sage jetzt mal vorsichtig, manche Akteure behaupten. Also ja, anderes Thema. Kann man vielleicht andere Folgen vom Podcast anhören, haben wir schon wieder mal besprochen. Aber es glaube ich, geht gar nicht so unbedingt nur darum, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern eigentlich gerade bei dem Thema mit Informationssicherheit oder überhaupt Security, also IT-Security, darum, das Unternehmen zu schützen oder den Fortbestand des Unternehmens zu schützen. Und das sollte aus meiner Sicht, ich glaube, wir kennen uns mittlerweile gut genug, deine Position kenne ich dazu, das ist Motivation genug, Selbsterhaltungstrieb, oder?
Sollte sein, auch wenn er bei einigen auch wieder nicht besonders ausgeprägt ist. Aber das sind die Fälle, die wir dann auch in der Presse hören. Also ich habe eben noch eine Datenschutzschulung gehabt, so eine Update-Schulung, wo ich mit Mitarbeitenden eines Unternehmens einfach mal gesprochen habe, was ist so im letzten Jahr passiert? Und da hatte ich hier wieder dieses Beispiel von dem traditionellen Serviettenhersteller, von dem ich schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, der einfach über einen Hackerangriff von heute auf morgen seinen Betrieb einstellen musste, nicht mehr produktionsfähig war. Und also von außen betrachtet sieht das für mich so aus, als war das auch ein Unternehmen, das nie auf diesen Fall vorbereitet war. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass ein einfacher Ransomware-Angriff zum Beispiel direkt zur Vollkatastrophe führt. Per Definition ist man da nicht vorbereitet. Und davon gibt es wahrscheinlich einige. Ich möchte fast behaupten, dass ein Großteil der Datenschutzvorfälle im Mittelstand, die wir dann in der Presse hinterlesen, wo dann auch wieder das Stichwort Insolvenz und Co. fällt, dass das einfach Unternehmen sind, die, egal was in der Presse steht, einfach nicht diese durchschnittliche, einfache Vorbereitung vorher vorgenommen haben. Also die sollen ja kein Fort Knox bauen, sondern die sollen einfach nur mal so ein paar Basishausaufgaben machen.
Ich wollte gerade sagen, das Stichwort Basisabsicherung.
Ja. Genau. Und ich glaube, das sind halt auch die Unternehmen, die werden wir in der nächsten Zeit halt ständig wiederfinden. Also entweder in der Presse, weil es geknallt hat, oder vielleicht jetzt auch zumindest mal für die unter der NIS2 fallenden Unternehmen, ist jetzt doch eine stattlich größere Anzahl geworden. Auch die werden irgendwann nicht mehr unentdeckt bleiben, wenn sie in der richtigen Branche sind und werden dann halt einfach idealerweise vom BSI wachgerüttelt.
Ja. Weißt du, ob die aktiv anschreiben?
Ich habe noch nichts gehört davon. Also im Sinne von, dass ich Unternehmen habe, die auf mich zugekommen sind deswegen.
Nee, ich meinte, dass BSI Unternehmen anschreiben, die ja sich registrieren müssten.
Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es tun, weil seit 6. Januar ist die Registrierungsmöglichkeit erst da.
Ja gut, zu kurzfristig.
Und die werden jetzt den Leuten, die am 7. Januar sich noch nicht gemeldet haben, nicht direkt einen Brief hinterher schicken, sondern die werden jetzt einfach erstmal Zeit vergehen lassen. Keine Ahnung, einen Monat, zwei Monate, ein Quartal und einfach weiter Meldungen einsammeln. Irgendwann wird dieser Meldefluss wahrscheinlich zunehmend schmaler werden und versiegen. Das ist dann irgendwie so das deutschlandweite Zeichen, okay, jetzt sind mehrheitlich alle die gekommen, die es von alleine machen. Und ich als Entscheider beim BSI, ich würde dann den Zeitpunkt abwarten und würde dann selber nochmal eine Marktschau machen.
Ja, Marktschau, schönes Wort.
Ja, einfach mal gucken, was in den jeweiligen Branchen aus dem Katalog, was der Markt da so an Unternehmen bietet. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, sowas zu machen.
Nee, ich glaube, die Daten liegen ja alle vor. Also die Merkmale sozusagen.
Ja, genau. Ja, spannend. Ja. Schauen wir ab. Warten wir mal ab und schauen wir uns an, was da genau passiert. Ich denke, das ist ein Thema, das wird uns jetzt im neuen Jahr das ein oder andere Mal noch ein schönes Thema bescheren.
Immer wieder, immer gerne.
Mein Lieber, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.
Bis demnächst.
Bis dann.
Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.